etwas längeren Text heute, den ich euch vorlese. Naja, so lange ist es auch wieder nicht. Es ist nur ein Kapitel aus der Bibel. Also von daher könnt euch wieder entspannen. Kein ganzes Buch aus der Bibel, kein größerer Abschnitt. Es ist aus Matthäus 6, das komplette Kapitel. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr keinen Lohn vom Vater im Himmel erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir her ausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibt. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt vielmehr so beten: Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name werde geehrt. Deine Herrschaft komme. Dein Wille geschehe, auf der Erde wie im Himmel. Gib uns, was wir heute brauchen. Und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Auge vermittelt dir das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen, oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr? Seid ihr doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und sich ohne Kleider zu nähen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht, und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Wir sind ja in dem Prozess rauszufinden, was sind die Lehren oder Gebote Jesu, damit wir ihnen folgen können. Wir haben davon heute schon einen Teil gehört. Vor einigen Wochen war ein Teil oder ein Element daraus, wir sollen das Gesetz ehren. Also uns mit dem Alten Testament und dem, was Gott damals schon aufgeschrieben hat, was ihm wichtig war, was seine Werte waren, was er gewollt hat, beschäftigen. Das ist heute nicht anders, denn Gott verändert sich nicht. Auch dieser Teil hier, dieses Kapitel, kommt aus dem Gedanken heraus, was will Gott, wie will Gott unser Leben gestalten, wie will Jesus unser Leben gestalten, was ist wichtig, dass wir lernen, so zu handeln und umzusetzen, damit wir ihm Ehre geben. Ich habe dieses Kapitel hier ganz oft gelesen und habe gedacht, boah, das sind so viele unterschiedliche Sachen drin. Geben, fasten, beten, nicht sorgen, das mit dem Augen und dem Licht, das fand ich immer besonders schwierig zu verstehen. Und irgendwie habe ich das immer so stückchenweise angeguckt und ein Element nach dem anderen irgendwie versucht zu verstehen und zu erklären und zu begreifen. Und ich habe im Vorbereiten für diese Predigt gemerkt, und deshalb habe ich auch das ganze Kapitel gelesen, das gehört alles zusammen. Das ist ein Stück. Und es geht um ein Thema in diesem ganzen Kapitel. Wir fangen mal vorne an. Wenn du den Armen etwas gibst, kommt in diesem Abschnitt vor, wenn du den Armen etwas gibst, wenn du betest, wenn du fastest. Und dann beschreibt er vorgehensweise, wie man das tun kann. Er beschreibt, wie man es falsch macht und er beschreibt eine Möglichkeit, wie man es richtig macht. Und ich habe festgestellt, und das war gerade in dieser Übersetzung hier sehr deutlich, es hat mir sehr gut gefallen, dass er gleich in Vers 2 sagt, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst. Also Jesus nimmt hier Beispiele, drei an der Zahl, nämlich geben, beten und fasten, um etwas zu verdeutlichen. Es handelt sich um Beispiele in diesen Verhaltensweisen, die er dann beschreibt. Immer erst, wie es falsch ist, nämlich so, dass andere es sehen, dass man etwas davon hat, gelobt wird, geehrt wird, eine Position bekommt, sich selber darstellen kann. Das ist der falsche Weg. Und dann beschreibt er ja auch immer eine Verhaltensweise, wie es richtig ist. Bei dem Geben zum Beispiel, die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Und beim Beten, man soll sich in seinen Kämmerlein einschließen und das ganz für sich und geheim geradezu machen. Und beim Fasten soll man sich pflegen und nicht so darstellen, ach, ich Armer, ich faste gerade. Ja, so. Und ich habe mir dann mal eine Frage aufgeschrieben oder eine Feststellung gemacht und habe daraus gesagt, wenn ich das als Lehre nehme und nicht als Beispiele, sondern als Lehre, dann dürfen wir ab heute nur noch einhändig spenden, in der Besenkammer beten und geduscht fasten. Das kann nicht gemeint sein, oder? Und ich habe das lange Zeit so gemacht und vielleicht ist dir das auch so gegangen. Ich habe immer diese einzelnen Teile genommen und habe versucht zu sagen, okay, wie setze ich das jetzt um? Aber Jesus gebraucht Beispiele, um etwas auf einen Punkt zu bringen. Es geht also nicht darum, das so wörtlich zu nehmen im Sinne von, du darfst das nur noch auf diese Art und Weise zu machen, sondern er beschreibt eine Haltung. Er beschreibt eine Haltung, mit der wir die Dinge, die wir tun, tun sollen. Und es geht nicht nur um Geben, Beten und Fasten, sondern es geht um alles, was wir in unserem Leben tun. Jeden Lebensbereich. Denn in jedem Lebensbereich können wir es auf eine Art und Weise tun, bei der es nur um uns selbst geht, oder wir tun es auf eine Art und Weise, die Gott ehrt und die den Menschen liebt. Die Aufforderung, die folgt nach diesen Beispielen, ist: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Ich habe mal versucht, das ein bisschen modern zu übertragen. Jesus sagt hier, du besitzt zwei Konten, wie bei einer Bank. Du besitzt ein Konto auf der Erde und du besitzt ein Konto im Himmel. Und du musst dir überlegen, auf welches Konto willst du einzahlen? Welches Konto willst du füllen? Und ein Konto hat man ja üblicherweise dafür, dass man irgendwie was davon hat. Ein Sparbuch, ich weiß, heutzutage gibt es kaum noch Zinsen, aber normalerweise hat man das Sparbuch, damit man ein bisschen Zinsen auf sein Geld kriegt. Sonst könnte man es ja auch zu Hause unter der Matratze lassen. Also ich zahle darauf ein, weil ich erwarte, dass dabei irgendwas rauskommt. Und auch das beschreibt Jesus in seinen drei Beispielen, die er gibt. Er sagt immer, es gibt einen Lohn für dein Handeln. Und wenn du das tust, um vor den Menschen gut dazustehen und die Menschen dich ehren und dich loben dafür, dass du das so toll machst, dann ist das dein Lohn. Die Rendite auf dem irdischen Konto, das du mit deinem Handeln füllen kannst, besteht in Macht, Reichtum und Ansehen. Dieses Konto hat allerdings einen gewaltigen Nachteil. Dieses Konto erlischt mit dem Tod. Dann ist nichts mehr von übrig. Keine Rendite und nicht mal das, was du eingezahlt hast. Nichts mehr. Da bleibt nichts von. Du hast deinen ganzen Lohn, alles, was du dir erhofft und erwartet hast und wofür du es investiert hast, hast du auf der Erde bekommen und Ende. Das Konto im Himmel verspricht einen Lohn im Himmel. Jesus beschreibt nicht, wie der aussehen wird. An keiner Stelle, die mir bekannt wäre jedenfalls, beschreibt die Bibel, wie der Lohn im Himmel aussieht. Aber er beschreibt sehr wohl, dass es einen gibt. Und es besteht nicht nur im Lohn im Himmel, sondern auch in einer Versorgung auf der Erde. Darum geht es dann in diesem letzten Abschnitt, wo derjenige, der irgendwie die ganze Zeit versucht, auf sein irdisches Konto einzuzahlen, nicht nur damit beschäftigt ist, dass er sein Leben daran ausrichtet, Menschen zu gefallen oder Menschen etwas vorzumachen, damit er selber davon profitiert, sondern er muss sich auch noch damit beschäftigen, parallel dazu, wie er sich selber versorgt. Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Sicherheit, Dach über dem Kopf, Auto in der Garage, Versicherung, was auch immer man sich dann so auf den Weg bringt, um irgendwie zu sagen, ich gestalte mein Leben so, dass es sich lohnt. Und es gehört alles zusammen. Jesus beschreibt hier und sagt, wenn du in Reich Gottes investierst, wenn es dir darum geht, Gott zu ehren und auf eine Art und Weise zu leben und zu handeln, die Gott ehrt und Menschen dient, dann brauchst du dir um das Ganze drumherum, die normalen Alltagssorgen, die der Mensch ohne Gott so hat, da brauchst du dir keine Sorgen mehr drum machen. Er wird sogar relativ, wie soll ich das nennen? Ich nenne es einfach mal direkt. Er sagt, ihr Kleingläubigen, ist euch das aufgefallen? An einer Stelle kam das vor, relativ zum Ende des Kapitels, als er das mit den Blumen und den Vögeln beschrieben hat. Sagt er, glaubt ihr wirklich, dass Gott sich um diese Dinge nicht kümmern würde? Glaubst du das wirklich? Dass Gott nicht für dich sorgt? Dass er dir nicht das Nötige zum Leben gibt? Wie klein ist dein Gott, wenn du das nicht glaubst? Wie klein ist dein Vertrauen? Wie gering ist deine Liebe? Wenn du das nicht glaubst, dass er für die nötigsten Sachen im Leben für dich sorgen wird. Nochmal eine kleine Rückblende. Du kannst nicht Geld, das du nur einmal hast, auf zwei Konten einzahlen. Ist logisch, oder? Wenn ich jetzt mein Portemonnaie nehme, ich habe zwei Konten, eins bei der einen Bank, eins bei der anderen Bank. Ich muss mich entscheiden, ob ich das Geld auf das eine Konto einzahle oder auf das andere. Beides geht nicht. Logisch? Seid ihr noch da?
Ja.
Ah, okay. Und das ist mit dem irdischen und dem himmlischen Konto nicht anders. Das beschreibt Jesus in den Beispielen ganz deutlich. Er sagt, wenn du auf das irdische Konto einzahlst, dann hast du deinen Lohn gehabt. Dann bleibt nichts übrig für das himmlische Konto. Und wenn du auf das himmlische Konto einzahlst, dann mag das sein, dass das auf der Erde niemand mitkriegt. Niemand dich dafür ehrt, niemand dich dafür lobt. Niemand dir die Hand schüttelt und auf die Schulter klopft. Aber du hast einen ewigen Lohn und du hast einen Gott, in den du Vertrauen investiert hast, der dich auf dieser Erde versorgen wird mit dem, was du brauchst. Du kannst nicht zwei Herren unterworfen sein. An dieser Stelle benutzt Jesus im Prinzip sogar selber das Beispiel von der Bank. Also er sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. In dem Gesamtzusammenhang würde ich das Ganze noch ein bisschen breiter fassen und sagen, es geht hier nicht nur um Gott oder Geld, sondern es geht um, willst du Gott dienen oder willst du dir selbst dienen? Willst du Gott Ehre geben oder willst du selber Ehre haben? Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst dich entscheiden. Das eine oder das andere. Welches Konto du füllst, zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Und mir ist ein Licht aufgegangen über das Ding mit dem Auge und dem Licht und der Dunkelheit. Das klingt ja richtig komisch, ne? Ich lese das an der Stelle nochmal. Dein Auge vermittelt dir das Licht. Soweit klar, ne? Wenn jemand blind ist, sieht er kein Licht, dann ist Dunkelheit. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Licht ist da, wo ich auf mein himmlisches Konto einzahle, wo es mir um Gott und seine Ehre geht. Dunkelheit ist da, wo es mir um meine eigene Ehre geht. Und das Problem an dem Ganzen, und das beschreibt dann dieser letzte Satz, wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, das Problem ist, dass wir immer noch denken, wir sind im Licht, während wir auf unser eigenes Konto einzahlen. Und in Wirklichkeit bringt es uns nur Dunkelheit. Wir haben unseren Lohn dahin. Das ist der ganze Lohn, den du bekommst. Woher weiß ich, welches Konto ich befülle? Das beschreibt Jesus oder fasst es zusammen in Vers 33 in diesem Kapitel. Da sagt er, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Ganz klare Prioritäten. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Die Beispiele, die Jesus am Anfang verwendet, mit dem Geben, dem Beten und dem Fasten, die zeigen, dass es nicht darum geht, ob du gute Taten oder schlechte Taten tust. Denn Geben, Beten und Fasten ist nicht schlecht. Geben, Beten und Fasten ist nie schlecht. Die Frage ist also, was ist das Problem? Die zentrale Frage ist, was motiviert dein Geben? Was motiviert dein Beten? Und was motiviert dein Fasten? Warum tust du das, was du tust? Geht es dir wirklich um den Menschen, dem du hilfst, wenn du Almosen gibst, also wenn du den Armen hilfst mit Material, mit Geld? Geht es dir wirklich um die Beziehung zu deinem Gott und um seine Ehre? wenn du betest, wenn du fastest? Und das sind Fragen, die müssen wir uns einfach immer wieder stellen. Auf unserem Lebensweg und unserem Weg mit Jesus und in unserer Nachfolge. Und wenn ich diese Fragen nicht mit einem klaren Ja beantworten kann, dann brauche ich Hilfe. Das beschreibt Jesus auch in diesem Kapitel, das Problem, das wir dann haben. Das steht in Vers 21. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn ich kein klares Ja zu diesen Fragen finde, worum geht es mir? Geht es mir darum, Gott zu lieben und zu ehren und meinen Nächsten zu lieben und ihm zu dienen? Wenn ich dazu kein klares Ja finde, dann bin ich nicht auf seinem Weg. Aber es gibt Hilfe, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt nämlich nur bei ihm Hilfe. Und wir können Gott darum bitten, unser Herz zu verändern. Ein Herz, das Gott sucht, erkennt und vertraut. Ich kann beten um eine neue Liebe zu Gott und dass Gott wirklich zu meinem Schatz wird. Und ich kann beten um eine neue Liebe zu Menschen, die dann mein Handeln bestimmt. Welches Konto füllst du? Das klingt ja schon fast wieder egoistisch, wenn man so fragt, oder? Auf der anderen Seite denke ich immer, wenn es sich nicht lohnt, Jesus nachzufolgen, also wenn man nichts davon hat, wer würde das tun? Oder? Wir haben einen Gott, der uns liebt und der uns Gutes tun will und der für uns ist und der nicht darauf wartet, dass wir was falsch machen. Er beschreibt diese Dinge nicht, um zu sagen, ach, was bist du doch für ein schlechter Mensch, du hast schon wieder nur an dich gedacht. Sondern er beschreibt diese Dinge und gibt uns diese Dinge in Auftrag, damit wir ein gutes Leben führen. Und das findet da statt, wo wir in seiner Gegenwart unterwegs sind, wo wir seinen Wegen folgen und wo wir erleben, dass er unser Leben bestimmt. Da kommt Frieden rein, da kommt Hoffnung rein, da kommt Freude rein. Und es verändert unser Umfeld und die Menschen um uns herum. Und das kann doch auch nur gut sein, oder? Stell dir mal vor, die Menschen um dich rum wären alle so wie Jesus. Das wäre doch total cool, oder? So, und du darfst damit anfangen. Wir dürfen damit anfangen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, du kennst unser Herz. Und du kennst unsere tiefsten Motive, Herr. Das, was unser Denken und unser Handeln bewegt. Und viel zu viel davon dreht sich noch immer um uns selbst. Aber wir haben noch nicht verstanden, dass es viel besser für uns ist, wenn es sich um dich dreht. Und wenn wir unsere Herzen von dir bewegen lassen, andere Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Wir wollen von dir lernen, Herr. Und wir brauchen erstmal deine Vergebung. Da, wo wir nicht in deinen Wegen gegangen sind, nicht nach deinen Werten gehandelt haben. Aber wir bitten darum, dass du unser Herz umkrempelst, erneuerst. Wir wollen dir gefallen, nicht Menschen. Wir wollen, dass du Ehre, dass du geehrt wirst und nicht wir. Und wir wollen, dass dein Reich sich auf dieser Erde ausbreitet, weil es ein Reich voller Liebe und Barmherzigkeit ist, voller guter Regeln und Gebote, die unser Leben gut gestalten. Und wir hoffen auf einen Lohn im Himmel, Herr. Das brauchen wir nicht verschweigen. Wir danken dir dafür, dass du ein großzügiger Gott bist und gerne gibst. Und dass du ein großer Gott bist und unsere Herzen verändern kannst. Ich bete darum, Herr, dass du jedem von uns zeigst, wo unsere Motive noch deinem Standard hinterherhinken. Dass du uns hilfst, das zu sehen, zu erkennen und umzukehren. Wir brauchen die Leitung deines Heiligen Geistes und wir brauchen das Geschenk deiner Gnade, Herr. Danke, dass du uns beides anbietest. Amen.
Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Nun ist groß Fried und Unterlass. Allfried hat nun ein Ende. Amen.
Falls ihr ein paar von den Sachen nochmal nachlesen wollt, könnt ihr gerne diese Zusammenfassung nochmal mitnehmen.